Eine heisere Stimme begrüßt euch hier heute zur Eröffnung des frisch geschwebelten Kölsches. Und ich muss sagen, es war eine wilde Reise, die wir da gegen die Portugiesen gehabt haben. Aber berichten wir natürlich ausführlich im Podcast und Martin ist auch am Start.
Ja, hallo, hallo. Und erstmal Respekt an deine Stimme, die hat sich wirklich, also zu Beginn des Podcasts fast noch so ein bisschen schlimmer angehört. Sie hat sich jetzt rehabilitiert über die letzten 60 Minuten. Natürlich haben wir viel
Kopf
über.
Hört sie sich immer noch ziemlich heiser an.
Also du hörst dich auch immer noch heiser an, aber es war am Anfang, zumindest für meine Ohren war es schlimmer. Ich habe Respekt dafür, dass du durchgezogen hast, diese 60 Minuten. Ja, natürlich viel Portugal gegen Deutschland, natürlich auch viel German Beach Show in Hamburg. Bengt hat ein bisschen von seinem Erlebnis in Budapest bei den Handballern erzählt und hinten raus Tennis. Zverev war kurz davor, Djokovic rauszunehmen. Am Ende ist Novak leider noch zu gut. Und Verstappen, was macht Verstappen? Ist Verstappen noch tragbar für die Formel 1 oder muss man ihn rausschmeißen? All das und noch vieles mehr bei eurem frisch geschwebelten Kölsch.
Viel Spaß.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was? Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein, noch ein, noch ein, yes. Noch ein, noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top!
Donnerstag 10:38 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, ich glaube, eine unserer erfolgreichsten Folgen jemals von den Hörerzahlen war das EM aus damals gegen Spanien, weil die Leute wollen uns leiden sehen. Also sie wollen vor allem dich leiden sehen und ich sehe einen zerknausten, müden, heisernen Bengt mir gegenüber in München.
Ja. Ja, das ist so. Also wenn die Folge hier eins ist, dann garantiert nicht frisch, aber zumindest mal neu aufgenommen. Ja, ich hab Kater, hab Nations League Kater, aber keinen Alkoholkater, weil ja, am Ende ist es Nations League, aber am Ende rauszufliegen ist auch irgendwie immer Kacke.
Ja, ich hab's dir gerade auch schon gesagt, ja gut, es ist nur die Nations League gewesen und ist jetzt nicht irgendwie ein EM aus gewesen oder ein WM aus gewesen und trotzdem ist es ein K.O.-Spiel gewesen und man hat ja schon irgendwie so ein bisschen, also ein bisschen die Wiedergutmachung für das, was 2024 vielleicht schiefgelaufen ist, so ein kleiner Titel im eigenen Land, der wär's schon gewesen. Und dann war gestern ein relativ harter Hallo-Wach-Effekt, der da gegen Portugal eingetreten ist.
Ja, aber haben wir uns auf vielen Ebenen auch einfach nicht verdient. Also, was, hast du das Spiel gestern geguckt?
Ich habe es natürlich geguckt, ja. Ich bin ja Bengt. Ja, okay. Du hast mich doch zum Nationalmannschaftsfan quasi umgepolt.
Ach so, ja, das haben wir ja auch vor der Folge genauso besprochen, dass du ein extremer Nationalmannschaftsfan bist. Ja, genau. Aber ja, ich krieg's im Stadion ja immer nur so bedingt mit, ne? Aber da kriegst du ja trotzdem zumindest mal ein Gefühl vom Spiel. Und man hat da schon gemerkt, alter Vater, wir sind echt kacke heute. Also von Minute 1 bis Minute 90. Wir hatten halt zwischendrin so ab der 25. mal eine ganz okaye Phase, wo ein, zwei medioker gefährliche Abschlüsse zustande gekommen sind. Aber ansonsten war das schon echt zähe Kost. Ne? Aber gut, es war auch eine lange Saison. Wenn man die Ausrede nehmen will, sie zieht natürlich auch für Portugal und Portugal hat irgendwie ein bisschen frischer auf den Platz gewirkt und deswegen bin ich nicht so ein großer Freund davon zu sagen, ja, die Beine sind halt schwer nach der Saison. Ja, auf der anderen Seite, du hast es gesagt, es ist halt auch nur die Nations League, ne? So, wir wollen uns jetzt nicht einbilden, dass wir hier gerade den Europameisterschaftstitel verspielt haben, sondern vor 8 Jahren, als dieser Wettbewerb dann eingeführt wurde, haben wir ihn alle als Plastikpokal bezeichnet und keiner wollte irgendwas davon wissen. Gut, weil dann noch die Phase losging, in der wir ziemlich scheiße waren und sehr weit von Titeln entfernt waren. Aber ja, nur weil wir jetzt wieder näher dran sind, gibt es dem Titel nicht mehr Bedeutung. Es ist natürlich trotzdem kacke, es ist natürlich trotzdem schade, aber ja, spielerisch und auch stimmungstechnisch war das ja schon auch wirklich mau gestern in München.
Ja, dann lass doch mal ganz, ganz vorne anfangen. Hast du es, die erste wichtige Frage ist ja, hast du es quasi trocken ins Stadion geschafft, nachdem man da so ein bisschen die Bilder aus München gesehen hat? Ich war fast ein bisschen enttäuscht, also enttäuscht jetzt wirklich in Anführungszeichen, aber quasi aus Geierperspektive, weil mein TikTok-Algorithmus war natürlich voll von Weltuntergang und das wird hier wieder Superzelle 1 und Superzelle 2 bei uns in Stuttgart, was jetzt ja nicht so weit weg ist, war wirklich überhaupt nichts. Also hat einmal kurz geregnet, aber von Gewitter war da nichts zu sehen. Und ich habe ein, zwei Bilder natürlich auch aus München gesehen. Es ist anscheinend ein, zwei Mal heftig runtergekommen, aber dich hat das nicht tangiert, auch tangiert.
Ins Stadion rein haben wir es trocken geschafft, aber dann im Stadion angekommen, also wir waren relativ früh im Stadion, so 2,5 Stunden vor Anpfiff, und dann so eine gute Stunde vor Spielbeginn ging es dann einmal richtig los, so da hat es dann kurz angefangen zu regnen, die Regentropfen wurden immer dicker und dicker, die Regentropfen wurden immer fester und dann hat es plötzlich gehagelt, Marc-André Ter Stegen und Co. mussten dann auch nochmal eben wieder in die Katakomben rein, weil das hast du da draußen nicht ausgehalten. Also für uns natürlich dahingehend immer relativ gefährlich, in Anführungsstrichen, mit den Megafonen, weil die vertragen nicht ganz so viel Wasser und da muss man dann halt immer schauen, dass man die halbwegs trocken hält. Aber ja, das hat dem ganzen Spaß natürlich keinen Abriss getan. Also sowas ist halt eher mal immer fast schon ganz geil, weil die Leute dann halt bekloppt werden. So, wenn es jetzt irgendwie richtig doll von oben regnet, weiß ich, wir haben ja alle die Bilder noch aus Dortmund im Kopf, wo sich die Dänen dann unter den Wasserfall auf der Nordtribüne gestellt haben. Ja, aber es war schon echt heftig und der Anpfiff musste ja auch verschoben werden aufgrund des Unwetters. Aber war jetzt nichts Dramatisches.
Haben die TikTok-Atzen wieder alle übertrieben. Und also, Jan, sag mir ehrlich, weil, also jetzt vorm Spiel und du sagst so, okay, Wetter ist in dem Sinne geil, weil es regnet und die Leute haben wieder Bock. War es so ein bisschen, weil, gut, ihr hattet jetzt auch ein, zwei Nations League Heimspiele. Das Ding gegen Italien da zu Hause war, wie gesagt, auch ein Fußballfest. Aber war es zumindest so ein bisschen EM-Light-Feeling, okay, heute Halbfinale, es geht wieder um was, großer Gegner auf der anderen Seite, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Oder hat man es nicht vergleichen können?
Also ich bin ehrlich, von meiner Seite aus nicht. Also ich fand nicht, dass das so kleine EM war, also keine Ahnung, im Vorfeld hatte Spox mir auch nochmal einmal geschrieben, ob ich dir ein paar Fragen beantworten konnte und die hatten dann auch gefragt, so, ja, hat man denn die Hoffnung, dass es hier sowas Ähnliches entfacht wie eine Europameisterschaft? Und dann denken wir auch, Leute, lasst halt mal die Kirche im Dorf, ne? So, also es ist immer noch die Nations League und ja, wir freuen uns, dass wir im Halbfinale sind, dass wir inzwischen wieder mit den Großen mithalten können. Aber ja, wir wissen alle, wie dieser Pokal kritisiert wurde von Anfang an. Es ist ganz nett, dass er da ist. Es ist ganz nett, dass man drum spielen konnte. Also ich glaube, die Leute hatten schon auch viel Bock, aber jetzt nicht abgrundtief mehr als zu einem regulären Länderspiel. Also wir haben uns dann davor in einem Arena-Treff getroffen und sind von da aus dann zusammen zum Stadion gelaufen, weil ein Fanmarsch war natürlich nicht erlaubt und deswegen sind wir einfach zusammen losgegangen und haben dann auch echt gut viele Leute mit dabei gehabt, das war ganz nett, das war ganz cool und ja, der Hype war schon da, war jetzt aber nicht so, dass man sagt, okay, boah, krank, was ist hier los?
Ja, also was würde ich ja auch, weil mir wurde das im Vorhinein fast ein bisschen zu sehr hochgebauscht von wegen, oh, jetzt ist es die riesen Chance auf die Revanche, ne, was 2024 eben schiefgelaufen ist und hoffentlich gibt's das Finale gegen Spanien und dann zahlen wir denn das Heim so, nein, was willst du ihnen heimzahlen? Die haben am Ende das deutlich wichtigere Spiel gewonnen und also so ein, in Anführungszeichen, Mini-Titel wie die Nations League kann für keinen EM und für keinen WM-Verlust irgendwie was gut machen. Aber trotzdem hatte ich zumindest das Gefühl, dass man sich da schon drauf gefreut hat und dass man sich schon so gesagt hat, okay, komm, wir haben nochmal eine Chance im eigenen Land, vielleicht wieder diesen Hype, der ja schon auf jeden Fall da war, wieder ein bisschen aufzunehmen, der jetzt quasi im letzten Jahr logischerweise, weil eben EM immer nur über vier Wochen ist, diesen Mini-Hype wieder aufzunehmen. Das hast du erfolgreich quasi in den Sand gesetzt jetzt mit diesem Spiel gegen Portugal. Ich bin mal sehr gespannt auf das Spiel Sonntag, wo es dann wirklich um überhaupt nichts mehr geht, weil sind wir mal ehrlich, ob du jetzt Dritter oder Vierter bei diesem also Mini-Wettbewerb wirst, da fragt am Ende auch niemand mehr nach. Insofern fand ich es aber trotzdem irgendwie aus der Hinsicht schade, nicht, dass mich jetzt das irgendwie juckt, dass wir dieses Spiel verloren haben, muss ich ehrlich sagen, mir war das, obwohl ich natürlich großer Nationalmannschaftsfan bin, mir war das auf der Couch relativ gleich jetzt, mein Gott, also abgepfiffen dachte ich so, okay, schade, bin dann rübergegangen, hab Zverev gegen Djokovic geguckt. Aber was ich schon schade finde, ist dieses, du hast eine Chance verpasst, so mit so richtig viel Rückenwind in dieses WM-Jahr 2026 zu gehen. Du gehst immer noch mit Rückenwind rein, weil dafür war die EM gut genug, aber du hast so diese Chance verpasst, so zu sagen, ey, okay, komm, wir sind aktuell das Nonplusultra.
Ja, das stimmt. Ist dahingehend vielleicht auch mal ganz gut, wieder geerdet zu werden. Weil man hat dann ja schon auch immer den Eindruck bekommen, okay, ja, gegen Spanien, das war ja so unglücklich. Und der Schiedsrichter, und hast du nicht gesehen. Und so unfair. Und die Spanier erst in der 119. Das hätte auch genauso in die andere Richtung gehen können. So, und da hat sich jeder eingeredet, okay, gut, wir können jede Mannschaft der Welt schlagen und vor allem mit Ease. Also sobald wir aufs Feld gehen, sind wir der Favorit. Und es ist auch einfach gut zu sehen, dass das nicht der Fall ist. So, dass wir für jedes Spiel kämpfen müssen. Und ey, ich erzähle dir kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich sehr confident vor diesem Spiel war, weil Portugal hatten wir immer im
Sinn. Alle,
also
alle gegen Portugal.
Ja, aber also es ist ja wirklich so. Ich habe jetzt gestern gesehen, es war das erste Spiel, was Cristiano Ronaldo gegen Deutschland gewonnen hat. So, und ja, der ist auch schon seit einer Zeit dann auch im Profifußball unterwegs und zeigt halt auch einfach, gut, wir können uns nicht auf der Vergangenheit ausruhen, wir können uns nicht auf den guten Ergebnissen von den letzten 24 Monaten ausruhen. So, es wartet eine Menge Arbeit auf uns und von vorne bis hinten. Da hilft es auch nicht, wenn Nick Woltemessi dann gerade mal eine ganz gute Saison gespielt hat. Und den dann in die Nationalmannschaft zu werfen und dann zu erwarten, dass er der Heilsbringer ist und dann alles direkt funktioniert. Weil er hatte ein bemühtes Spiel, aber richtig gut in Erscheinung getreten ist er jetzt auch nicht. So, und
das hallo, mache ich ihm auch gar nicht zum Vorwurf. Was ist denn das jetzt?
Ja, ich mache es ihm gar nicht zum Vorwurf, weil es war sein Nationalmannschaftsdebüt. Aber ich glaube, im Vorfeld war ja schon so ein bisschen, ja, jetzt ist Woltemade da, jetzt sind die nächsten 15 Jahre der Stürmerprobleme geklärt. Und so ist es halt nicht. So, es ist nicht einfach so, dass man sich in der Nationalmannschaft trifft und jetzt die alte Magie wieder zurück ist. Es bedarf Arbeit und auf wie neben dem Platz. Und das finde ich auch gut.
Ja, ist eine gute Standortbestimmung gewesen, wo, glaube ich, und man muss sie richtig einordnen, bei Portugal stand da schon eine Mannschaft auf dem Feld, wo ich mir dachte, meine Fresse, also die haben auch eine sehr, sehr gute Gegenwart, die haben eine noch bessere Zukunft wahrscheinlich vor sich. Gerade was sie von der Bank gebracht haben, so Vitinha kommt einfach von der Bank, der am Samstag davor wirklich beim Champions-League-Finale das Spiel seines Lebens gemacht hat.
Vielleicht, das ist schon, weil er noch ein bisschen besoffen war.
Ja, nee, also auf dem Feld war der alles andere als besoffen. Diese eine Szene in 89. Minute. Vielleicht ist er
deswegen von der Bank bekommen.
Also diese 89. Minute, wo er dann nochmal eine Eckfahne, ich weiß nicht wen, aber zwei wirklich auf eine Art und Weise aussteigen lässt, wo du dir so gedacht hast, oh, okay, ja, du kannst heute vielleicht ein bisschen besser kicken. Deswegen, also die waren vom Kader her gestern einfach besser und bei Deutschland, mein Gott, du hast schon gemerkt, das hat wenig mit A-Nationalmannschaft zu tun. Da haben, kannst du ja mal die Namen durchgehen. Ohne Musiala, ohne Rüdiger, auch wenn man von dem halten mag, was er will. Gestern, also Jonathan Tah und seine Konsorten da in allen Ehren, das war defensiv Vogelwild. Da finde ich, hast du schon gemerkt, dass Rüdiger gefehlt hat. Ich finde auch, du hast gemerkt, dass Schlotterbeck gefehlt hat. Also, und dann nimmst du zwei aus dieser Innenverteidigung raus. Ich finde, wenn wir jetzt anfangen, über die einzelnen Spieler zu sprechen, dann, also Pavlovic.
Ich finde wild, dass du mit der Innenverteidigung anfängst und nicht als erstes auf Waldemar Anton draufhaust.
Ja, den kannst du ja auch noch nennen. Aber ich fand die alle drei nicht gut. Ich fand die gestern alle drei nicht gut. Ich fand Tah am schwächsten. Vor allem gerade in der ersten Halbzeit hatte der ein, zwei Ausreißer wenig, aber insgesamt leider am schwächsten fand, obwohl ich ja eigentlich ein großer Belieber von dem Bre bin, ist, Pavlovic hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat auch mit Goretzka nicht funktioniert, eigentlich spielen die es im Verein auch. Deswegen hat mich das ein bisschen, also natürlich in einer anderen Art und Weise, es hat mich ein bisschen überrascht. Und da kannst du ja durchgehen. Sané ist zum 38. Mal ein Totalausfall in der Nationalmannschaft und dann hast du auf dem Niveau gegen ein gutes Portugal, was man auch dazu sagen muss, hast du keine Chance.
Ja. Ja, das stimmt. Also man hat halt einfach gemerkt, dass Portugal gar nicht auf dem Feld war und das waren wir nicht in der letzten Instanz. Also ich würde Deutschland zugute schreiben, dass sie Bock hatten zu kicken. Also ich finde, das hat man schon gesehen an der einen oder anderen Stelle, dass sie dann auch schon ganz schön miteinander kombiniert haben. Ja, man kann sich jetzt an einzelnen Szenen aufhängen, dass ein Sané lieber ins Dribbling reingeht, als einen besser postierten Joshua Kimmich auf dem rechten Flügel zu finden, der dann eine Flanke schlagen kann. Aber da habe ich gar keinen Bock drauf. So, mein Gott, es ist jetzt passiert. So, man hat einfach gesehen, okay, wir sind nicht der ungeschlagene Primus. Wer allerdings zurück in seiner Prime ist, wo ich dann auch sehr, sehr froh bin, dass wir ihn im Tor haben, ist Marc-André Ter Stegen, auch wenn crazy, man da natürlich Abstriche machen muss. Ne? Also die Paraden riesig, vor allem die in der Schlussphase. Gut, dann Doppelparade, da finde ich, im zweiten Schuss wurde er ein bisschen angeschossen.
Egal, also, musst du trotzdem richtig stehen.
Ja, absolut. Und vor allem, den musst du erstmal rausnehmen.
Ja.
Man merkt dem Mann aber an, dass ihm das feine Füßchen noch so ein bisschen fehlt. Also ja, die Präzision in den Bällen. Ja. Aber also früher das, was ihn ja ausgemacht hat, dieses Messi mit Handschuhen sein und der Libero, der einfach dann auch noch Torwarthandschuhe anhat, da muss er auch wieder hinkommen, weil auch das braucht Arbeit.
Ja, und vor allem gestern hättest du genau den Ter Stegen eigentlich gebraucht, weil, wie gesagt, ich fand Goretzka auch nicht gut. Also und Pavlovic, und das sind ja eigentlich die beiden, die dann so ein bisschen das Spiel von hinten aufbauen. Und da hätte Ter Stegen natürlich so ein kleiner Cheatcode sein können, wenn er eben dir diese diese Bälle auch irgendwie von hinten in die Spitze spielen kann. Aber mein Gott, das ist jetzt alles, der kommt aus einer langen Verletzung und Pavlovic kommt auch aus einer Verletzung, deswegen ich will jetzt nicht super, super viel draufhauen. Das war jetzt ein schlechtes Spiel von extrem vielen Akteuren. Ich fand es auch von Nagelsmann extrem unglücklich gecoacht, weil, also was siehst du am Ende, das Tor fällt in der 48., du wechselst in der 60. dreimal, wo ich mir eigentlich auch dachte, okay, das Spiel ist eigentlich relativ stabil, warum jetzt direkt dreimal wechseln und 8 Minuten später legst du 2-1 hinten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, ich weiß, wie war es denn, Gnabry, ja gut, Gosens und Füllkrug, dass die jetzt super schlecht waren, aber du nimmst einfach, du hast einfach komplett die Stabilität
aus diesem Spiel. Aber sie waren schon wirklich nicht
gut. Ja, sie waren leider nicht gut und du nimmst halt komplett die Stabilität raus, wo ich mir auch dachte, das ist, mein Gott, okay, dann, also wenn du das dann das Gegentor kassierst und dann sagst, okay, ich muss jetzt was ändern, meinetwegen. Aber das war leider gestern genauso dann auch wie Adeyemi, der dann reingekommen ist und wer noch. Also generell die Wechsel leider einfach ein Matcher, einfach leider ein Griff ins Klo gewesen. Aber auch, wie gesagt, so viele Möglichkeiten hat er auch nicht. Weil du guckst eben auf die deutsche Bank und dann sind da Konsorten wie Adeyemi und ein Matcher, die eine Larifari-Saison gespielt haben und bei Portugal kommen halt.
Also zumindest mal über Adeyemi würde ich das nicht unterschreiben. Also gerade in Karim Adeyemi hat eigentlich eine sehr gute Saison gespielt.
Bro, und du hast sich dann noch seine. Du hast in den letzten 9 Monaten 8 Mal über Dortmund hergezogen. Da kann Adeyemi nicht so gut gewesen sein.
Ja, die haben sich ja aber auch aus dem Sumpf gezogen. Das habe ich ja genauso gesagt. Und Karim Adeyemi war ja tendenziell einer der konstanteren Performer. Also über einen Julian Brandt würde ich das jetzt zum Beispiel nicht sagen. Der hatte gute letzte 3 Spiele diese Saison. Aber Adeyemi, der hat ja auch einmal eine geile Bude in der Champions League gemacht und ansonsten auch relativ viel... schon relativ viele Scorerpunkte gesammelt auch über die Saison. Und ihn fand ich auch zumindest halbwegs belebend. Also der hat ja auch dann in der 85. dann nochmal einmal den Pfostentreffer rausgehauen. Aber ja, also natürlich, er hat es jetzt auch nicht alleine rumgerissen.
Nee, und also gerade der Vergleich, guck dir an, wen Portugal bringt, so Conceição, und die sind sofort ein besseres Team. Über Vitinha haben wir gerade schon gesprochen. Das ist gestern einfach ein Unterschied gewesen. Aber nochmal, ich glaube, wenn Deutschland fit ist, da sind wir uns auch einig. Und die Leute, die werden alle wieder zurückkommen und dann bleibe ich auch weiterhin dabei. Wir waren 2024 mit Spanien das Beste, was da international rumgelaufen ist. Und wenn die alle wieder zurückkommen, warum sollten wir es nicht sein? Und gestern, ja, irgendwann hast du mal ein schlechtes Spiel dabei. Ich habe dir gerade schon vor der Aufnahme gesagt, ist vielleicht gut, dass es jetzt in Anführungszeichen nur bei der Nations League passiert ist und dass wir dann vielleicht so einen Auftritt in den nächsten Länderspielen dann nicht mehr haben.
Ja, das stimmt. Also ich wünsche mir auch, dass wir so einen Auftritt nicht mehr aus Fanperspektive in den nächsten Spielen haben, weil das war wirklich gar nichts und ist wirklich schade, weil wir hatten echt einen halbwegs okayen Block hinterm Tor und alle haben gestanden. So, das hat mich überhaupt erstmal überrascht, dass alle im Unterrang gestanden haben, aber sowieso klassisches deutsches Problem, dass sich kein Lied mehr als 30 Sekunden hält. Und dann auch, sobald das Wetter mal ein bisschen schlechter ist und man dann die ganze Zeit noch stehen muss und da eine Fahne vor mir weht, dann möchte ich hier auch überhaupt nicht mitsingen. Was ist denn das? Ich habe hier für meinen Platz da unten bezahlt. So wirklich, dass wir uns da jedes Mal wieder drüber unterhalten müssen. Ne? Und dass ich dann gestern echt nach dem Spiel auf WhatsApp gucke und dann sehe, dass sich die Leute darüber beschwert haben, dass da halt Fahnen im Block geweht haben, so, da verliere ich es wirklich. Also da verstehe ich dann wirklich nicht mehr, wohin wir uns entwickeln wollen. Weil auf der einen Seite merkst du dann jetzt mal, dass sich was bewegt. Die Leute kommen mit Fahne ins Stadion, die sind mal ein bisschen motiviert und dafür kriegen die dann auch nur auf die Fresse. Es ist halt einfach schade. Also es ist von vorne bis unten, von vorne bis hinten einfach schade. Und dass dann natürlich kurz 2 Minuten nach dem Treffer die Stimmung losgelöst ist und alle Leute dann auch kurz wieder Bock haben, ist schön, aber das muss halt Dauerzustand sein, ne? Und nicht, wenn wir dann 2-1 hinten liegen, so einen Regenfußballabend habe ich mir jetzt nicht vorgestellt.
Nö, war also auch, es ist gut, dass du es so sagst, weil es über den Fernseher auch so rübergekommen ist. Es war, glaube ich, dann einfach ein Realitätscheck in beiderlei Hinsicht, also sowohl spielerisch als auch auf den Rängen. Und da, ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues, das wird noch viel Aufklärungsarbeit benötigen, also brauchen, um eben dass eine Fahne einfach hinterm Tor dann auch okay ist. Und du zahlst Geld, wobei du zahlst auch nicht so viel, mein Gott, ihr zahlt nicht so viel für diese Tickets.
Euro.
Ich wollte gerade sagen.
Also 15 Euro,
tu jetzt mal nicht so, als ob du da einen dreistelligen Betrag hinblätterst, um da zu sein. So, und das kaufst du dir damit ein. Also du kaufst dir damit ein, dass mal ein bisschen was von deiner Sicht versteckt ist. Und Spoiler Alert.
Nations League waren 30 Euro.
Ja gut, 30 Euro. Das ist auch... 30 Euro für eine Karte hinterm Tor. Da, also schüttelst du den Kopf und sich dann noch zu beschweren geht nicht in meinen Kopf rein. Aber ja, das wird euch die nächsten Jahre noch begleiten, weil es eben neu ist. Und immer wenn Sachen neu sind, dann meckern erstmal Leute. Und ich finde gestern, du hast bei Portugal schon, ich fand die richtig, richtig stark, hatte ich auch nicht so im Hinterkopf. Ich fand Portugal schon echt, echt cool. Natürlich, das Spiel hat sein Übriges getan, weil Portugal extrem gut gespielt hat. Aber ja, das war gestern leider auch auf den Rängen gar nichts.
Ja, das ist so. Und das Schöne ist ja, dass dann die Leute, die über 90 Minuten dann auch relativ still gewesen sind, dann hinterher in der Bahn dann immer Verantwortliche suchen. Hättest du mal nicht lauter in dein Megafon da reinkrakeelen können? Ja, Bruder, was denkst du, was ich 90 Minuten gemacht habe? Aber soll ich mich mit 17 Megafonen 17 Mal in den Block stellen? Oder, also, das ist auch so geil, wie verblendet die Leute dann sind, ne? Und dann sag ich, einfach von den beiden da ja auch wieder gar nichts. Ja, wir können halt auch nicht mehr machen, als die Leute anschreien und auffordern mitzusingen. So, was sollen wir denn machen, wenn da dann zu wenig zurückkommt? Also, es braucht Zeit, dessen sind wir uns bewusst und haben ja aber auch noch ein Jahr.
Wann Lautsprecheranlage? Also, das ist jetzt wieder vermessen, das zu fordern, aber die sind da ja alle installiert. Aber ich glaube, da kriegst du dich mit den lokalen Fanszenen in die Haare, wenn du sie fragst, ob du einmal gerne die Lautsprecheranlagen benutzen darfst.
Ja, ich glaube, das Thema halten wir kurz und sagen dazu einfach ja. Gerade eben schon angesprochen, dass ein Vitinha am Wochenende die Champions League gewonnen hat. Ich finde, da könnten wir mal auch einmal kurz rüber switchen in Richtung Fußball-Champions League, weil meine Fresse war das eine Machtdemonstration von Paris Saint-Germain und es war absolut crazy. Also es ist nicht so, als hätten Inzaghi und Inter es nicht probiert, aber Inzaghi wollte halt einfach, dass abgepfiffen wird und deswegen hatte Inter keine Chance.
Ja, vor allem das Ding ist, also es war so eines dieser Champions-League-Finals. Ich habe Samstag noch, wir waren ja auf der GBT in Hamburg und ich habe über den Tag noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Jonathan, der ja auch bei uns beim Kommentar mitgeholfen hat, wir haben kurz drüber gesprochen, so von wegen, heute Abend Champions-League-Final und ich so, ja, natürlich habe ich es auf dem Schirm, ich guck's aber, glaube ich, nicht an. Und dann ist der Abend gekommen und habe ich relativ spontan noch einen alten Arbeitskollegen getroffen, der jetzt mittlerweile in Hamburg ist. Und da haben wir uns ein bisschen verquatscht und haben dann so 21:45 irgendwie aufs Handy geguckt und wir sind beide wirklich, also er arbeitet bei Sport Digital, ist auch, hat jetzt in dieser Saison zum ersten Mal Klassiko kommentiert, also ist auch voll drin im Fußball. Und dann gucken wir um 21:45 so ein bisschen auf unser Handy, so von wegen, es läuft gerade ein Champions-League-Finale und dann steht es 2-0. Deswegen habe ich quasi nichts vom Spiel mitbekommen, aber natürlich dann im Nachhinein mir die Szene nochmal angeguckt. Und ja, was soll man sagen? GG. Also wirklich dickes GG an Paris, das ist also hochverdient gewesen, auf die Art und Weise auch, glaube ich, hat man das so lange nicht mehr gesehen, dass Inter Mailand, die wie gesagt, gegen Man City hatte die auch niemand auf der Rechnung, haben sie 1-0 am Ende verloren und waren dicht dran in der Nachspielzeit noch das 1-1 zu machen, aber die wurden ja mal also massivst schlafen geschickt an diesem Samstagabend.
Ja, das war schon wirklich crazy. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel vom Spiel selbst mitbekommen. Also einmal zur Einordnung, wir waren ja letztes Wochenende dann in Budapest, haben Champions League Final vor der Frauen gemacht, deswegen war ich auch in Hamburg nicht am Start, aber können wir gleich gerne nochmal kurz drüber reden. Und danach haben wir uns in die Kneipe gesetzt und hauptsächlich aber ein bisschen connected und ein paar Bierchen getrunken und dann kriegst du natürlich mit, Treffer, nochmal Treffer, okay, jetzt tut's weh, noch einer, immerhin abseits, geht trotzdem noch weiter, so der Einzige, für den ich mich aus PSG-Kreisen wirklich gefreut habe, war Luis Enrique, so, weil mit der ganzen Story da drumherum.
Ich habe mich für mehr gefreut, ich weiß, dass es dieses PSG tut auch mir nicht. Immer noch, nein?
Ne, also ich mich wirklich gar nicht, also ich finde es wirklich extrem, okay, dass Paris über so eine lange Zeit keinen Champions-League-Titel sich erkaufen konnte. Und ja, das hat sich bei mir auch gehalten.
Also, nochmal, nicht falsch verstehen. Ich verachte alles, was da in Paris passiert. Aber ich finde, ich kann mich fußballerisch mit diesem neuen Pariser Weg durchaus... Also ich gucke da drauf und sag, irgendwie finde ich es schon auch cool, nachdem dieses Messi-Neymar-Mbappé-Ding nicht funktioniert hat, dass du es dann mit relativ unbekannten Spielern wie... Vitinha, mein Gott, also natürlich, wir kennen die jetzt, aber gibt, glaube ich, auch einige, die jetzt zuhören und sagen, okay, den habe ich jetzt noch nicht gehört und mit Messi, Neymar und Mbappé kann ich natürlich was anfangen, deswegen, ich finde es schon auch irgendwie charmant, dass dieser Weg jetzt funktioniert und vor allem, er funktioniert nicht irgendwie auf Glück, dass die jetzt sich irgendwie mal so ein bisschen durchgedudelt haben, guck mal auf die Gegner, die rausgenommen haben, Wir haben einmal quasi die komplette Premier League rausgenommen und sich jetzt auch im Finale gegen Inter, die wie gesagt Barcelona rausgeschmissen haben, also auf eine Art und Weise ja Inter an die Wand gespielt und dann eben auch mit Spielern, wo ich sage, das ist jetzt, also es ist nicht A-Plus-Ware von den Namen her, weißt du, es sind jetzt nicht so Superstars, die da irgendwie in Reihe und Glied aufgereiht sind und deswegen finde ich das charmant, dass ich natürlich mit diesem Pariser Konstrukt überhaupt nicht warm werde. Das ändert jetzt auch nichts daran, dass sie jetzt hier ein relativ sympathisches Team haben.
Ja, also gut, über Sympathie kann man sich da immer noch unterhalten, wenn vorne drin deren einzige Sturmspitze Ousmane Dembélé ist, wo wir alle immer noch hoffentlich wissen, wie er sich damals von Borussia Dortmund verabschiedet hat. Und ich finde, dass absolut alles über den Charakter aussagt. Aber ja, trotzdem natürlich, dahingehend finde ich es auch relativ charmant, dass du den Titel im ersten Jahr holst, wo du halt Kylian Mbappé abgibst. So das die letzten auch. 3 Jahre hast du dir halt 1 Milliarde Euro kosten lassen dafür, dass Kylian Mbappé nochmal ein bisschen hier für PSG kickt. Und dann ist er im ersten Jahr weg und zack, holen sie den Titel. So, das ist halt auch ein bisschen bezeichnend. Aber ja, am Ende... Ey, PSG hat sich den CL-Titel dieses Jahr verdient und da kann man auch nichts gegen sagen. Das ist definitiv so, aber wie gesagt, für Luis Enrique war ich dann tatsächlich sogar ein bisschen glücklich, weil die ganze Geschichte rund um seine Tochter, dass sie damals beim Champions-League-Erfolg mit Barcelona noch mit auf dem Feld stand und die Fahne geschwenkt hat und er dann da auch gesagt hat, ja, sie ist eigentlich immer noch unter uns, die Fans das gehuldigt haben, er sie auf dem T-Shirt getragen hat. Das war schon eine schöne Geschichte und auch relativ emotional, deswegen dahingehend ist es schon okay, dass sie den Titel jetzt geholt haben.
Ja, nö, finde ich. Also das war tatsächlich auch echt ein bisschen herzzerreißend, das stimmt. Vor allem, ich bin auch gespannt, ich habe es dir vorhin gerade schon gesagt, nachdem du gestern dein Nations League-Erlebnis hattest, ich gehe heute relativ kurzfristig Spanien gegen Frankreich gucken. Und habe sehr, sehr hohe Erwartungen an das Spiel. Weil es ist ja eigentlich auch so ein bisschen, also es ist eigentlich das Champions-League-Finale, was wir alle wollten. Dieses, okay, wir kriegen quasi, also ja, jetzt nicht ganz, aber wir kriegen Teile von PSG. Ich frage mich gerade
das Champions-League-Finale, das wir eigentlich wollten.
Es ist eigentlich erstmal Lamine Yamal gegen die Franzosen. Darauf freue ich mich, okay. Weil sonst hätten wir ja quasi Barcelona gegen Teile der Franzosen bekommen. Vor allem, weil ich auch glaube, dass es, also... Ich trauere diesen Barcelona gegen PSG schon noch ein bisschen hinterher, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass das echt eines der geilsten Champions-League-Finals auch seit langer Zeit hätte werden können, weil Inter war einfach überfordert. Also weißt du, die waren mit dem Moment überfordert, die waren mit dem Spiel überfordert. Du hattest nie das Gefühl, okay, hier kann jetzt noch was richtig Spannendes entstehen. Und da war ich, also da glaube ich, hätte Barcelona einfach mehr entgegenzusetzen gehabt.
Ja, das stimmt schon. Und dahingehend, ja gut, das kann dann schon auch ein ganz geiles Spiel werden. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass du dann da heute Abend im Stadion bist?
Das ist auch wirklich quasi ein bisschen Flashback wie damals bei der EM. Ich bin Dienstag erst aus Hamburg zurückgefahren, weil ich noch ein paar Tage bei Paula gemacht habe. Und dann war, ich glaube, keine Ahnung, ich habe auf Twitter gelesen, dass irgendjemand kurzfristig noch ein Ticket bekommen hat. Und dann habe ich einfach mal, ich hatte ja noch diesen UEFA-Account von der EM. Und dann bin ich da mal reingegangen und da waren dann eben nur noch Prime Seats quasi über. Auch für das Deutschland gegen Portugal Spiel hat es irgendwie so 350 Euro bezahlt. Habe ich gesagt, natürlich mache ich das nicht. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, es war wirklich am Bahngleis, hatte ich den Tab quasi noch offen, habe dann nochmal aktualisiert. Und plötzlich waren 2 Dinger wieder für quasi Regulärpreis 60 Euro drin. Und habe ich gesagt, gut, kaufe ich einfach mal sofort. Und dann jetzt ein Kumpel geschrieben, ey, ich habe noch irgendwie über Glück 2 Tickets bekommen, kommst heute Abend mit? Ja, so natürlich, klar. Und also ich freue mich wirklich richtig. Ich habe extrem hohe Erwartungen natürlich auch an das Spiel. Aber also, die werden hoffentlich alle spielen. Warum nicht? Mein Gott, es ist ein Pflichtspiel, es ist ein Halbfinale. Und also dann Mbappé gegen Yamal und boah, das könnte schon... Ich hoffe, dass sie liefern. Ich hoffe einfach, dass sie liefern und dass ich mir jetzt nicht irgendwie so ein 1-0 da eingekauft habe. Und zur Not mache ich einfach ein bisschen Star-Watching. Das ist, also, kannst du sagen, hast du die mal live gesehen?
Ja, ist fair. Nee, ich werde mir heute Abend irgendwo in München einen Schnitzel einverleiben und danach mal schauen, ob irgendwo eine Sportsbar das Spiel zeigt. Aber ey, wenn nicht, bin ich da auch gerade gar nicht so traurig drum. Ne? Also, kann schon ganz geil werden da in Stuttgart. Wird das zweite Mal, dass du siehst, wie Dembélé eine fremde Mannschaft da zerpflückt im Stuttgarter Stadion.
Ja, vor allem, das musst du dir jetzt mal nochmal geben. Und es gab ja, wir saßen hier im Podcast und haben über die Wahrscheinlichkeit geredet, dass der VfB Stuttgart irgendwie vielleicht einen Punkt gegen Paris holt. Das also ist ja wirklich passiert. Ja. Ja, also spul die Zeit nach vorne.
Weil da PSG ja auch noch nicht in der absoluten Topform war. Also, ja. Die haben ja so richtig erst gegen Stuttgart in ihre Topform reingefunden. Also ein bisschen Champions-League-Sieger seid ihr auch.
Quasi, wir haben PSG zum Champions-League-Sieger gemacht.
Quasi. Also kann man sich so geben. Ja, aber dann wünschen wir dir doch erstmal viel Spaß heute Abend im Stadion. Schauen dann aber auch mal zurück aufs letzte Wochenende, weil wir hatten ja auch beide sehr ereignisreiche Wochenenden. Du darfst sehr gerne anfangen, weil ich jetzt mal ein paar interessierte GBT-Fragen stellen kann, weil ich wirklich gar nichts mitbekommen habe. Ich war echt in meiner EHF Champions League Frauenbubble gefangen. Und deswegen, also grundsätzlich erstmal Eindruck vom Turnier, wie war es sportlich?
Oh, ich dachte, du fängst anders an, du fängst erst mit dem Drumherum an. Aber sportlich können wir gerne anfangen. Ich fand's sportlich gut, aber hab's auch gut erwartet. Ich glaube, spielerisch rein von den Spielen, also jetzt wieder spielerisch ist natürlich das Niveau, aber erstmal so von der Spannung und von der Dramatik hatten wir den besten Samstag bis dato. Also das war, es war crazy. Es war ein Banger nach dem anderen und du hast dir wirklich so gedacht, okay, jetzt kann es nicht mehr besser werden, sondern ich kann mich dran erinnern, ich bin, glaube ich, bei irgendeinem vierten, fünften Spiel bin ich so hochgekommen und habe Tim Noah quasi im Kommentar abgelöst und meinte so, ey, das Spiel gerade hätte ich auch gerne kommentiert. Und eine Stunde später bekomme ich den nächsten Dreisatz-Krimi, der dann hinten irgendwie auch wieder 15-13 ausgeht. Das hat schon extrem viel Spaß gemacht am Samstag. Dafür war der Sonntag dann leider ein bisschen deutlich. Also da hatten wir wirklich also quasi nur deutliche Spiele, bis auf diesen Regenkracher, der dann auch quasi eine halbe Stunde unterbrochen werden musste, weil es ja auch kurz einmal in Hamburg gescheppert hat, so rum. Aber nee, deswegen fand ich sportlich richtig geil, mit zwei verdienten Siegern am Ende. Also, dass sich Lukas und Sven durchsetzen, das stand auch schon irgendwie vorm Turnier so ein bisschen drauf. Die kamen ja, wie gesagt, mit Wut aus Ostrava, nachdem es da in der Quali nicht geklappt hat. Ja, und dass sich Melli Paul und Lea Kunst am Ende dann auch deutlich im Finale gegen Luisa Lippmann und Linda Bock durchsetzen, hätte ich so nicht erwartet. Aber da musst du auch, ey, den Hut ziehen. Melli Paul war goated in dem Finale. Ich glaube, die ist 10 aus 11 gegangen, hat quasi keinen Fehler gemacht. Lea Kunst auch extrem gut gespielt, deswegen nee. Also sportlich war es ein richtig feines Hamburg-Wochenende.
Ja, okay. Dann rollen wir den Samstag gerne mal ein bisschen auf. Oder beziehungsweise rollen wir das Turnier ein bisschen auf. Wie schafft man es für den Preis von einem Kaminski einen Halbfinalteilnehmer zu bekommen?
Das ist unfassbar. Wirklich der Samstagabend von Jonas Kaminski, eigentlich schon der Samstagvormittag von Jonas Kaminski, ist unfassbar. Er hat dieses Dreisatzspiel gegen Nickel Held und Hennes Nissen quasi das erste am Samstag, wo wir schon so dachten, okay, das ist das beste Spiel des Tages und wir bekommen es direkt zu Beginn. Es war am Ende quasi nur der Auftakt für einen vogelwilden Samstag. Aber da war Jonas Kaminski schon goated, ich glaube, mit 5 Blocks im dritten Satz, wo wir schon so dachten, also besser geht's nicht. Und dann spielt er, und das ist nicht übertrieben, er spielt gegen die Ponys das Spiel seines Lebens. Sundowner, Samstagabend, Ponys sind im ersten Satz 20-14 vorne. 20-14, Alter. Die Ponys. Und sie choken das hinten raus, ich glaube, sie verlieren den Satz 30-28, weil Jonas Kaminski, und ich habe es oben quasi auf der Tribüne geguckt, und Thilo Ritschl stand...
29 tatsächlich.
Ja, okay. Aber Schande über mein Haupt. Thilo Ritschl stand neben mir und Thilo Ritschl hatte Jonas Kaminski in seinem Fantasy-Team. Und Thilo Ritschl
als Captain?
Ja, gut, das nicht. Aber Thilo Ritschl ist ausgerastet. Und das ist nicht irgendwie übertrieben, weil wir werfen auch mal immer wieder mit diesem Begriff Goated um uns rum. Jonas Kaminski hat mit Abstand das beste Spiel seines Lebens gemacht. Und die Ponys auf der anderen, also, die haben einen fast leid getan, natürlich. In 2014 musst du gewinnen. Das werden dir auch Bennett und David so sagen. Aber Jonas Kaminski war einfach für einen kurzen Moment, für diese halbe Stunde in Hamburg, war Jonas Kaminski der beste Spieler der Welt. Und also am Sonntag war es dann auch wieder nicht mehr. Aber für diesen kurzen Moment war Jonas Kaminski der beste Spieler der Welt und wir waren alle live dabei.
Ey, immerhin. Und dann gehen wir direkt auf die andere Seite vom Netz, weil was war da bei den Ponys los? Ich habe nur ein paar sehr lustige Reels auf Insta gesehen. POV, dein Fantasy-Captain stuhlt wieder so richtig rein und die Ponys komplett am Ausrasten. Also was ist bei denen durchgebrannt?
Ja, die hatten, also wenn Jonas Kaminski den perfekten Samstag hatte, dann hatten die Ponys wirklich einen sehr, sehr bitteren Samstag, weil sie eigentlich schon, also ein geiles Viertelfinale auf der Winner-Seite gegen Robin und gegen Jonas spielen. Da wirklich bei 22, 23 pritscht sich Jonas wirklich einen Ball zurecht, wo das ganze Stadion weiß, dass der raus muss. Und wir reden jetzt hier nicht von einem Ball, wo man drüber diskutieren kann, sondern der war einfach kurze. Das wird der Jonas selber auch so sagen. Schiri lässt ihn, warum auch immer, drin. Die Ponys regen sich zurecht auf, nehmen danach eine Medical Timeout, kommen wieder rein. Jonas, Robin mit dem Ast zum 24, 22. Ponys verlieren das Spiel, wo sie vollkommen zu Recht extrem sauer waren. Ja, und dann, wie ich es gerade gesagt habe, spielst du quasi den Sundowner bis 2014 vorne und gibst dann das Ding hinten raus gegen einen goated Jonas Kaminski ab. Und so, ja, ist es im Anfang, in Anführungszeichen, nur ein fünfter Platz gewesen, wo eigentlich ja, mehr drin gewesen wäre für David und Bennett.
Ja. Ja, okay, na immerhin. Aber also muss man ja trotzdem auch einfach mal den Hut vor Kaminski Kubo ziehen. Aber ey, also Luis Kubo baut sich halt langsam auch eine Legacy auf, ne? Also klar, viel wird dann jetzt über Jonas Kaminski geredet, aber letztes Jahr hat das ganze Stadion Kubo Wegner gegrölt und jetzt ist Kaminski Kubo plötzlich das goated Duo, was dann für Aufsehen sorgen kann. Deswegen mal gucken, wie sich das noch entwickeln kann. Gut, gucken wir mal kurz rüber ins Frauenfeld. Da die erste journalistisch relevante Frage. Was war denn jetzt mit Bock Lippmann im Finale los? Also ja, du hast gerade schon gesagt, Melly Paul war absolut irre und hat keine Fehler gemacht. Aber also von Linda Bock und Luisa Lippmann, wenn die dann endlich mal Tour spielen, dann hat man ja schon die Hoffnung, dass es eigentlich dann auch für den Turniersieg reicht.
Ja und nein. Ich glaube, auch wenn du sie selber fragen würdest, was ist ihr Element, wo sie vielleicht noch am ehesten wackeln, außer das obere Zuspiel? Hast du den Clip gesehen? Luisa hat das erste Mal in ihrer Beachkarriere im Turnier einen Ball gepritscht und hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferd.
Wie sie da wirklich durch den Sand stolziert ist. Juhu! Und sich während des Ballwechsels schon gefreut hat, das war überragend.
Ja, aber nee, also welches Element kracht bei den beiden einfach noch rein, gerade bei den Bedingungen, die in Hamburg echt extrem eklig waren, weil der Wind irgendwie von allen Seiten kam, ist die Annahme und die wurden einfach wirklich massivst zerschossen im Finale. Ich meine, mit Maddie Paul und Lea Kunz, das ist vielleicht arguably das beste Aufschlagteam im Damenteilnehmerfeld und die haben denen das Leben einfach extrem schwer gemacht. Also sowohl Linda als auch Luisa hatten da einige Klonks in der Annahme und deswegen ist es dann auch relativ deutlich geworden. Ja, also und die haben ein gutes Turnier gespielt. Also Linda hat mich auch als Fantasy-Kapitänin echt weit nach vorne gebracht. Aber ja, im Finale war dann einfach die Annahme das große Manko. Deswegen ist es auch am Ende nie so wirklich spannend gewesen.
Ja, okay. Na gut. Dann nächste relevante, journalistisch sehr relevante Frage im Frauenfeld. Sind Lisa Kotzern und Tabea Schwarz in der Reach für eine Medaille in Timmendorf?
Das sind sie nicht. Also, das sage ich jetzt wahrscheinlich wieder und dann stehen sie in Timmendorf irgendwie im Halbfinale. Aber ja, die sind dieses Jahr ein Halbfinalteam auf der German Beach Tour. Daran müssen wir uns gewöhnen. Und also ich wollte gerade schon leider sagen, aber daran müssen wir uns zum Glück gewöhnen, weil die spielen einen richtig, richtig guten Ball. Niemand hätte, glaube ich, so richtig damit gerechnet, aber jetzt guck halt auf den Stat-Record, ne? Zweites Mal gemeinsam gespielt, zweites Mal Halbfinale. Tabea das dritte Mal Halbfinale, nachdem sie es ja mit Sandra Ettinger in Düsseldorf geschafft hat. Also die haben sich...
Und wir wollen jetzt mal nicht so tun, als wäre das erste Turnier im Halbfinale zu Ende gegangen.
Nein, wie gesagt, das erste Turnier gewonnen. Ja. Und ich gucke auf die Zulassung in Bremen. Und ich glaube, da sind sie an vier gesetzt, weil die ganz, ganz großen Namen da raus sind. Mich würde es fast sogar schon wundern, wenn es in Bremen nicht wieder ins Halbfinale geht.
Ja, und vor allem dann bist du ja langsam auch in der Range, dass du dir diese Quali ersparst, ne? Also ich glaube, das hatten wir im ersten Interview mit denen, wo du dann, im Siegerinterview, wo es dann hieß, so ja, okay, jetzt haben wir das Ding gewonnen, die Punkte sind gut, aber wir werden halt trotzdem die Saison durch die Quali müssen.
Aber das müssen sie jetzt schon gar nicht mehr. Halbfinale, also der Start hat so reingegönnt, Quali ist jetzt quasi erstmal ad acta gelegt.
Ja gut, weil du halt gerade sagst, gut, die ganz großen Namen fehlen noch in Bremen. Und klar, wenn da dann zwei Nationalteams dazukommen, dann wird es natürlich immer relativ schnell eng. Aber man muss einfach ganz krass den Hut davor ziehen, vor allem, wo Lisa Kotzern jetzt wieder hergekommen ist. Ne? Also die war ja, war die nicht sogar zwei Jahre wirklich raus? Also letztes Jahr hat sie auf jeden Fall nicht gezockt. Ich glaube, das Jahr davor gelegentlich mal eins, zwei Turniere, aber war ja auch nicht regelmäßig am Start. Und dann kommt sie jetzt hier wieder zurück und spielt so einen auf, dass sie schon wieder ins Halbfinale kommt. Habe ich mad Respekt vor.
Ja, nö, also wirklich, out of nowhere, aber eine maximale Bereicherung für die Tour. Und also ich habe gerade nochmal geguckt, sind sogar an drei gesetzt in Bremen. Also, ja, also Setsliste bestätigen, wenn es nicht ins Halbfinale geht, große Enttäuschung.
Ja, also das ist halt das Ding, ne? Das wichtigste Spiel ist das nächste Spiel und da darf man mal sehen, was der Druck mit den beiden Mädels macht, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da in Bremen bei rauskommt. Werde ich tatsächlich auch verpassen, weil ich in Köln unterwegs bin für die Champions League der Männer fürs Final Four, aber können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Wie war es denn drumherum? Also Wetter hat euch Freitag verwöhnt und Samstag verprügelt.
Nee, Samstag auch tatsächlich noch verwöhnt. Also Freitag, Samstag war die absolute Verwöhnung. Sonntag hat es uns dann einmal kurz verprügelt. im Männerhalbfinale, wo es einmal wirklich heftig runtergekommen ist. Wobei ich mag, also natürlich, ich sitze da in meiner Kabine, aber so ein Regenspiel ist halt schon auch ganz geil, wenn das so eine schöne Regenschlacht wird. Das war Sonntag ein bisschen schade. Stimmungstechnisch war es was besser, als ich erwartet habe für den kühlen Hamburger, für den kühlen Norddeutschen, der sich ja ansonsten eigentlich eher immer so ein bisschen bitten lässt. Nö, deswegen, ich fand es stimmungstechnisch echt gut. Ich sag das nicht gerne, aber mein heimlicher MVP am Wochenende war schon auch Janni, die da wirklich von Freitag, Samstag, Sonntag alleine durchgezogen hat und da echt auch einen guten Job gemacht hat. Bei der hat man auch gemerkt, gut, Sonntag dann das Herrenfinale, da war der Ofen dann einfach auch irgendwann aus.
Das ist es halt, ne? Also du merkst dann schon, dass man so einen Samstag dann halt auch mal durchziehen kann, aber der schlaucht einfach. Also
natürlich.
Einfach extrem, wenn du da dann in der Moderation die ganze Zeit durchziehen musst. Aber nö, also hatte ich ihr auch geschrieben, Respekt davor, dass sie das dann jetzt auch erst in ihrem dritten Wochenende, ne? Dass sie das dann auch alleine durchgezogen hat. Aber mega gut, dass das dann halt ganz gut geklappt hat. Ich freue mich dann aber auch drauf, wenn wir das dann wieder zu zweit rocken können.
Ich glaube, da freut sie sich dann auch drauf, vielleicht ein, zweimal auch durchatmen zu können. Nö, aber ansonsten fand ich Hamburg echt auch echt charmant. Also hat wieder Spaß gemacht, vor allem, weil ich ja letztes Jahr in Hamburg nicht dabei war. Hat das dieses Jahr, also hat echt gut gepasst und freue mich jetzt auch. Also jetzt ist ja ein Wochenende Pause und dann geht's weiter mit dem zweiten Nordstop, mit dem Bremen-Stop, der ja quasi immer so ein bisschen der OG-Stop ist. Weil da, also das Laufpublikum meistens nicht so doll ist, aber wie gesagt, wir haben das auch schon am Wochenende immer wieder thematisiert. Da ist wirklich, also nochmal, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der GBT gute Menschen trifft, ist eh schon extrem hoch. In Bremen ist sie bei nahezu 100%, weil da eben auch nur, also da rennen nur Leute rum, die sich wirklich aktiv dafür entscheiden, dieses Produkt zu konsumieren. Und die haben dann halt da auch alle eine extrem gute Zeit. Deswegen auch hier gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie im Umkreis des Nordens wohnt, Wetter soll sehr, sehr gut werden. Dann setzt euch ins Auto, setzt euch in den Zug, fahrt einmal rum nach Bremen. Es wird sich lohnen.
Ja, kann ich nur genauso unterschreiben. Also wird sicherlich eins der geilsten Events des Wochenende, was wir in Deutschland haben. Kommt natürlich nicht an so einen Champions League Final voran in Köln.
Das stimmt.
Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Nein, aber wird natürlich überragend. Und ja, also die Storylines, die GBT dieses Jahr so früh schon wieder liefert, das ist halt wirklich crazy. Also das habe ich mir so nicht erträumen können. Vor allem, weil es ja so ein bisschen auch das Post-Olympia-Jahr ist, ne? Und man da dann eher mal ein bisschen Kater erwartet und dass die Periodisierung, dein Lieblingswort im Sportstudium, dass die dann halt auch gerade erst wieder losgeht und man sich dann in Richtung Olympia 28 versucht zu periodisieren. Aber nö, das sieht schon richtig, richtig gut aus direkt am Anfang von dieser Saison und macht auch Spaß. Wobei ich sage, Anfang der Saison, Bremen markiert halt auch schon wieder die Hälfte, ne?
Ja, das ist wieder so heftig, krank, ne?
Wie schnell das geht. Ja. Also, ich hasse alles daran.
Ja, die Zeit fliegt. Und dann sind wir wirklich schon bei 4 aus 8. Und dann machen wir kurz Pause, dann München, Berlin. Und dann ist schon wieder Timmendorf vor der Tür. Deswegen, ja, es geht wirklich schnell vorbei. Deswegen nutzt die Chance nochmal, kommt vorbei. Ich habe auch, also das war meine most random Begegnung. Grüße, wenn du zuhörst. Ich habe einfach in Hamburg jemanden getroffen, der meinte so, ey, ich komme aus deinem Heimatort. So, ja, ich wohne da. Ich bin zwei Stufen unter dir zur Schule gegangen. Ich wohne in einer 10.000-Seelen-Gemeinde, das ist jetzt nicht so groß, man kennt sich eigentlich. Und dann, dass du dich dann in Hamburg auf der GBT triffst das erste Mal, das fand ich auch random, aber ja.
Ja, ist schon wild. Fange mal ein bisschen an von meinem Wochenende zu berichten, weil,
mach das.
Keine Ahnung, bei mir ist gerade wieder die Zeit losgegangen, wo man jeden Morgen woanders aufwacht, aber nicht auf die gute Art und Weise. Also halt, letztes Wochenende noch Budapest, dann Montag nach Hause geflogen, Dienstag die Nacht in Düsseldorf verbracht. Ja, und dann Mittwoch halt direkt mal rüber nach München. Wenn ich dann aus München wieder zurückkomme, ist dann Zeit für Köln, Zeit für Champions League Action in Köln. Danach geht's in Urlaub, bin ich wieder unten in Portugal. Danach geht's hoch nach München, dann wieder 2 Wochen München. Also es ist halt echt von heute auf morgen bis zu überall woanders unterwegs, aber macht auch Spaß. Also diese ganze Reiserei ist schon auch wirklich einfach extrem cool, vor allem dann halt, wenn man so eine ganz geilen Events dann auch mitbekommt, wie dem Champions League Final vor der Frauen. Da dann auch wieder die Frage, die ich dich beim Länderspiel gestellt habe. Hast du geguckt?
Ich wüsste nicht mal, wo ich gucken kann. Aber ich hatte ja auch gar keine Zeit zu gucken.
Auf dein, mein Freund, auf dein.
Oh, da dann Schande über mein Haupt, wirklich.
Ja, kannst du auch Handball Champions League gucken. Nee, aber war wirklich gut. Hat auch extremst viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil so viele Storylines in diesen Halbfinals allein schon drin gesteckt haben. Du hattest mit Team Esbjerg ein dänisches Team dabei, was seit 4 Jahren jetzt im Final Four dabei ist, aber noch nie übers Halbfinale hinausgekommen ist. Die haben gegen Gjör gespielt, quasi so ein bisschen, ja, in Fußballterms der FC Barcelona des Frauenhandballs. Also schon einfach mit Abstand das geschichtsträchtigste und größte Team, was es da irgendwie im Frauenhandball gibt. Und es gab 10 Begegnungen zwischen Esbjerg und Gjör. 10 wurden von Gjör gewonnen. Also inzwischen. Vorher waren es 9. Aber irgendwie, wir haben halt immer freitags so einen Media Call, wo wir uns mit allen Spielern mal einmal unterhalten oder mit Spielern von jedem Team. Ja. Und da hast du halt schon richtig die Hoffnung in den Augen der Esbjerg-Spielerinnen gesehen, wo du dann dachtest, komm, dieses Jahr ist es soweit.
Dieses Jahr ist es soweit.
Und natürlich verlieren sie es dann mit 28-27, so auch denkbar ärgerlich, denkbar knapp. Sie waren die ganze Zeit so ein bisschen dran, aber haben es halt nie geschafft, ganz aufzuholen. Und hat dann dazu geführt, dass die aktuelle Welthandballerin Henny Reistad bei uns im Interview war und dann on cam auch fast angefangen hat zu weinen. Also die hat halt wirklich krass mit den Tränen gekämpft, weil sie auch eine absolut irre Saison spielt. Also die hatte jetzt das Wochenende auch den Rekord aufgestellt für die meisten Tore jemals in einer Handballsaison, die geworfen wurden, oder in einer Champions-League-Saison, die geworfen wurden. Und das ist schon echt hart, da dann halt zu stehen und da so ein Interview führen zu müssen, wenn, da schon wieder das Halbfinale eine Nummer zu groß war. Auf der anderen Seite standen dann mit Odense und Metz 2 Teams, die beide noch nie im Finale waren. Das heißt, einen frischen Finalisten hätten wir eh bekommen. Den haben wir dann in Odense auch bekommen, aber hat dann nicht gereicht. Gjör hat es dann am Ende gemacht, aber war trotzdem ein rundum geiles und gelungenes Wochenende. Also hat wirklich extremst viel Spaß gemacht. Und es war halt auch eine krasse Bubble, ne? So, du hast dich dann morgens auf die Show vorbereitet, bist dann irgendwie zum Sport, bist dann ins Shuttle rein, hast dann ein bisschen Handball-Champions League gemacht, dann abends bist du irgendwie mit den Kollegen nochmal einmal raus, bisschen Champions League geguckt, morgens dann wieder Sport gemacht, dann die Show vorbereitet und zum Handball. Also es hat sich irgendwie extrem lang angefühlt, obwohl es nur 2-3 Tage waren, aber war auch ein wirklich unfassbar geiles Wochenende, was aus Showperspektive auch so viel Spaß gemacht hat. Also da muss ich wirklich sagen, nochmal einen Kuss raus an die EHF, dass die uns da vertrauen und das uns an die Hand geben, aber hat auch wieder sehr, sehr gut geklappt. Das war eine wirklich schöne Zeit.
Das freut mich. Und jetzt ist quasi, aber es ist ein Wochenende Pause und dann ist EHF in Köln, ne?
Ja. Genau, ja. Also dann,
und da ist dann dasselbe einmal mit den da sind auch deutsche Vereine dabei, ne?
2 Stück, ja. Haben wir die Füchse Berlin und den SC Magdeburg am Start. Ja, und
spielen die gegeneinander im Halbfinale oder sind...
Nee.
Also, okay.
Es ist ein deutsches Finale möglich.
In Köln. Oder auch eines ohne deutsche Beteiligung möglich.
Ja, wobei, also 50% Chance besteht auf jeden Fall, dass wir zumindest, oder eine gute Chance, dass wir ein deutsches Team im Finale haben, weil die Füchse kommen schon als absoluter Top-Favorit da rein, und das ist schon wirklich krass, ne? Die sind seit 2013 nicht mehr in der Champions League gewesen, sind jetzt das erste Jahr wieder da und sind absoluter Top-Favorit.
Ja, die sind doch auch kurz davor, Meister zu werden gerade. Die haben doch jetzt hier das Direktduell auch erst gewonnen, hier Füchse gegen
Melsung.
Gegen Melsung, ja. Letzte Woche. Hab ich sogar gesehen. Ja, ich großer Handball-Fan.
Ja, habe ich. Crazy.
Ja.
Ich
fange gerade an über, also das ist jetzt wieder schlechtes Product Placement, aber also ich muss das nicht machen, ich mache das gerade wirklich. Ich gucke mir gerade, weil sowohl bei der Basketball-Bundesliga als auch bei der Handball-Bundesliga ist es ja gerade quasi die heiße Phase. Und wenn abends nicht irgendwie los ist und jetzt irgendwie, mein Gott, läuft ja nicht so viel anderer Sport, dann sepp ich wirklich durch meine Dine-App und gucke mir die Spiele gerade an. Gestern habe ich mir auch, Handball-Bundesliga-Abstiegskampf so ein bisschen davor, bevor Fußball losgegangen ist, reingezogen. Bietigheim gegen Leipzig. So. Also auf dem Niveau bin ich gerade. Deswegen, also mir macht das tatsächlich gerade sehr, sehr viel Spaß, durch meine Dine-App zu seppen und quasi die entscheidende Phase in den beiden Sportligen mitzunehmen.
Ja, also Abstiegskampf Bundesliga ist ja gerade Erlangen auf 17 und es gibt 2 Absteiger, richtig? Also 2 gehen runter, 2 gehen hoch.
Ja, Potsdam ist anscheinend schon sicher runter. Also was heißt anscheinend? Potsdam ist sicher runter und dann ist es jetzt Erlangen, Bietigheim und Stuttgart. Was natürlich für mich, mein Gott, Bietigheim ist 10 Minuten vor meiner Haustür entfernt, Stuttgart 20 Minuten. Mhm. Also das ist auch hier nochmal regional natürlich ein Ding. Deswegen, nö, also das macht gerade extrem viel Spaß. Basketball-Bundesliga, die Playoffs machen gerade extrem viel Spaß. Deswegen, also das holt mich ab. Die NBA hat mich wirklich komplett verloren. Also da könntest du mich, die NBA-Playoffs, ich bin so raus. Und nochmal, ich verstehe das, weil ich habe das Thema auch schon mit Yannick gehabt. Finals sind jetzt ja die OKC Thunder gegen die Indiana Pacers. Und Yannick meinte so, ey... Gegen
Borussia Dortmund, richtig?
Ja, Borussia Dortmund, Grüße an Fabrice.
Wo kommt das jetzt eigentlich her?
Keine Ahnung, Fabrice hat sich das irgendwie so zum Ding gemacht, dass er jetzt die Indiana Pacers mit Borussia Dortmund vergleicht. Mein Gott, sind beide schwarz-gelb, aber das war's dann auch mit denen. Also mit dem Cross-Vergleich.
Okay, also können wir jetzt gerne bei jedem Team anfangen. Also die Wolverhampton Wanderers sind der BVB aus der Premier League. Die Steelers haben ja tatsächlich schon eine Kooperation mit dem BVB. Also ja, ist gut.
Nee, deswegen, also ich weiß, dass ich neue Serien und neue Superstars auch alles erst bilden muss, aber mich holt das aktuell leider noch nicht ab. Ich hätte mir sehr, sehr gerne nochmal irgendwie einen der alten Superstars in so einer Finals-Serie gegeben. Ich werde es mir natürlich irgendwie angucken, aber die NBA hat mich so ein bisschen, nachdem die Warriors raus sind, so ein bisschen verloren. Das ist, ja. Aber deswegen gucke ich jetzt deutschen Sport, auch gut.
Es ist wirklich gut, ist wirklich gut. Und wenn du dann durch deine App selbst, dann kannst du eventuell auch mal Handball Champions League gucken. Also die macht auch Spaß. Aber ich habe eine sehr teure Lektion gelernt. Wir haben ja in unserem Hosting-Team mit Victor Thomas eine ehemalige Barcelona-Legende. Also wirklich...
Ja.
Ich glaube, die Leute verstehen nicht so zwingend, wenn man nicht aus dem Handball kommt, wie riesig Victor Thomas eigentlich war. Also der ist so in Handball-Terms ein anderes Iniesta. So halt wirklich auf absolutem Weltklasse-Niveau. Eine Vereinslegende für den FC Barcelona. Sein Trikot hängt unterm Dach. Die Nummer wird nicht mehr vergeben. Also der Typ ist halt wirklich ein krankes Schwein. Und der Mann war rechter Flügel, rechts außen. Ich habe immer nur Right Wing im Kopf, weil ich hier mit ihm ja nur auf Englisch spreche. Aber ja, er war rechts außen. Und da hat er mich gefragt, ey, wollen wir nicht am Freitagmorgen mal eine Runde laufen gehen? Gehe niemals laufen mit einem Menschen, der sein ganzes Leben nur gerannt ist.
Also der wartet wirklich.
Ja, es ist, ich war letztes Wochenende ja in Kiel für den Geburtstag meines Dads und bin da dann mal so 6 Kilometer laufen gegangen, weil ich dann dachte, ja komm, kannst du dich mal ein bisschen bewegen und machst du auch mal wieder ein bisschen Sport zwischendrin, wenn du hier die ganze Zeit in Kiel bist, weil mein Urban Sports Abo ist ausgelaufen, ich habe keine Gym-Membership mehr und da bin ich laufen gegangen und 6 Tage später gehe ich wieder laufen und ich dachte, das wird so eine entspannte 4-5-Kilometer-Runde. Aber nein, der Penner treibt mich 9 Kilometer in einer 5er-Pace. Also wirklich, ich hechel ihm da hinterher und dann rennen wir da Treppen hoch und er so, ah, das ist der Moment, wo das Laktat reinkickt. Ich so, toll, danke Victor, danke, dass du mir den nochmal unter die Nase reibst. Ja, aber war schon gut. Er hat eine mega gute Crew am Start und hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber also Respekt, dass du durchgezogen hast. 9 Kilometer mit so einem Weltsuperstar, da hätte ich, glaube ich, schon vorher die weiße Fahne gehisst. Vor allem auch in Fünferpace, Respekt, Bro. Also 9 Kilometer in der Fünferpace ist tatsächlich gutes Tempo, ja.
War auch krank am Arsch danach, aber mein Gott, ist das.
So, und jetzt müssen wir noch eine Sendung moderieren. Los geht's.
Ja, deswegen sind wir Freitag laufen gegangen und nicht Samstag. Aber ja, wir hatten Freitag ja auch noch den Media Call, von daher war schon ein Teil der Wahrheit. Und das Ding ist, der macht das dann um 8.30 Uhr morgens, ne? Und das ist für ihn schon der späte Kompromiss. Er hatte mich dann Sonntag nochmal gefragt, weil ich dann Sonntag tatsächlich auch nochmal laufen gehen wollte. Er so, ja, können wir ja zusammen machen. Ja, wann passt es dir denn? Ich so, also gerne nicht vor 9. Also nee, dann kommen wir da nicht zusammen, das ist zu spät. Weil ich bin ab 7 wach und dann liege ich nicht noch 1,5 Stunden im Bett. Ich so, okay, dann geh halt alleine. So, wirklich auf dem Niveau. Aber war gut, war ein sehr schönes Wochenende, muss ich sagen.
Das freut mich. Gut, mit Blick auf die Uhr, ich muss noch einmal, du hast wahrscheinlich gestern überhaupt nichts vom Tennis mitbekommen.
Ich habe mitbekommen, dass Sascha Zverev raus ist gegen Nole, aber ansonsten wenig mitbekommen. Gut, ne? War ja auch bei dem Turnierbaum zu erwarten, dass er vielleicht nicht in Frankreich seinen ersten Grand Slam holt.
Ey, aber war das ein... Und ich habe es natürlich nicht komplett live gesehen, weil Fußball nebenher lief. Ich habe mir dann die letzten Minuten quasi, nachdem Fußball durch war, nochmal quasi im Real Life ein bisschen reingezogen. Und heute Morgen, ganz geil, auf YouTube gibt es so eine 15-Minuten Extended Highlight-Version, wusste ich auch gar nicht. Und hab mir die reingezogen und ey, war das ein geiles Spiel auch von Zverev und trotzdem, Novak Djokovic ist mit 38 immer noch so ein wahnsinnig guter Tennisspieler. So ein kranker Motherfucker einfach, wo du dir so denkst, ja Bro, irgendwann wäre doch eigentlich auch mal gut, aber für den ist einfach nicht gut. Und der ist einfach immer noch, also jetzt der Beste ist schwierig mit Sinner und Alcaraz, die ja auch noch beide quasi drin sind. Aber das Spiel gegen Zverev war schon, also hat extrem... Also wenn nicht Fußball nebenher gelaufen wäre, dann glaube ich, wäre das auch ein Tennisspiel, was man sich gut und gerne auch über diese glaube, 3 Stunden hätte live geben können, weil allein diese 15 Minuten Highlights, also wer es nicht gesehen hat, schaut euch das mal an, das war großes Tennis, wie jetzt hier.
Aber am Ende ja doch relativ
ja,
deutlich gewesen, oder?
Aber
also Nola hat es in 3-1 geholt.
Genau, er gewinnt es am Ende in 3-1 und jetzt natürlich, ich rede jetzt als jemand davon, der nicht das Spiel gesehen hat, sondern nur diese 15 Minuten Highlights, aber ich finde schon, man kann ja so ein Tennismatch dann auch auf so 3, 4, 5 Ballwechsel runterbrechen. Und ich finde gerade in, also Zverev holt sich Satz 1 und dann geht es in Satz 2 rein und Zverev beim Stand von 1-1 hat er, glaube ich, es steht 30-30, also er hat nicht den nächsten Breakball, aber ist ein epischer Ballwechsel quasi mit der Chance auf einen Breakball. Und wenn Zverev sich dann direkt im zweiten vielleicht wieder direkt das Break holt, ich sage jetzt nicht, dass er das Spiel dann gewinnt, aber dann geht vielleicht die ganze Geschichte anders aus. Djokovic fängt ab Satz 2 an, Zverev wirklich mit seinen Stops auseinanderzunehmen. Auf einem Niveau, wo du dir wirklich so denkst, Bruder, der spielt diese Stops aus einem vollen Ballwechsel, wo die sich davor wirklich eine Minute die Bälle hin und her ballern und dann kommt dieser geil gespielte Stop von Djokovic und du siehst ihn auch null an. Und er kriegt Zverev damit wirklich jedes einzelne Mal und über das gesamte Spiel hat er ihm damit das Genick gebrochen. Aber das war so ein Moment, Anfang Satz 2, wo ich mir so dachte, okay, vielleicht dreht sich's nochmal rum und dann in Satz 4 beim Stand von 2-3 hat Zverev eigentlich die Chance, zweimal aufs Rebreak auf 3-3 zu stellen, dann aufzuschlagen und mit 4-3 in Führung zu gehen. Und auch das wieder eine Marathon-Rallye. Was passiert am Ende? Djokovic spielt den perfekten Stop, nachdem Zverev ihn eigentlich schon 4-5, du hast so dieses Gefühl, okay, jetzt hat er ihn. Ja. Jetzt hat er ihn. Djokovic wehrt einen Ball um den nächsten Ball ab, returnt um sein Leben und spielt dann halt mit einer Lässigkeit diesen Stop und du, also was soll Zverev machen? Und du siehst auch wirklich so, Zverev steht auf seiner Seite, hadert wieder mit seiner Box und Djokovic war gestern einfach besser. Aber das war ein Spiel, was man sich richtig geil geben konnte.
Aber hat dich Zverevs Performance dazu verleiten lassen, zu sagen, okay, gut, der Mann gewinnt doch noch irgendwann in seinem Leben den Grand Slam?
Ja, solange Djokovic dabei ist, erstmal nicht.
Fair.
Er hat gegen Djokovic
Olympia gewonnen.
Das stimmt, aber auf Grand Slam-Niveau ist Djokovic schon sein Zenit. Ja, jetzt guckst du dir wieder eigentlich, also ich bleib dabei, musste eigentlich bei irgendwann auf dem Hartplatz muss es passieren, weil. Also Paris ist für die nächsten Jahrzehnte erstmal Alcaraz dann vorbestimmt. Ich freue mich auch extrem, wenn die sich vielleicht nochmal treffen, Djokovic und Alcaraz. Ja, und Rasen ist
dann... Ding, Halbfinale schon? Oder erst
habe ich wieder den Baum nicht im
Kopf. Halbfinale müsste gegen Sinner sein, glaube ich.
Ich glaube, Alcaraz und Sinner sind in einer Hälfte und dann ist es ein mögliches Finale für Djokovic. Aber das könnte jetzt auch wieder Hörensagen sein.
Okay, weil ich hätte es eher andersrum gesagt, dass Djokovic jetzt auf Sinner treffen würde. Aber ich kann es ja auch nicht zu 100% confirmen.
Auf jeden Fall, die werden irgendwie alle gegeneinander noch spielen. Also sind ja, wie gesagt, Djokovic noch drin, Sinner ist noch drin, Alcaraz ist noch drin. Das wird auf jeden Fall noch knallen da in Paris. Und also Zverev war wirklich dicht dran. Also gut, was heißt jetzt dicht dran? Er hat 3-1 verloren, aber er kann sich gar nicht so viel vorwerfen. Weil es ist jetzt nicht irgendwie so, weil das hast du ja bei Zverev auch mal gesehen, keine Ahnung. Ich erinnere mich hier an die Fights gegen Medvedev, wo er einfach auch mal Spiele weggeworfen hat, wo du dir eigentlich so gedacht hast, bist eigentlich schon der bessere Spieler. Das hättest du auch so gewinnen können. Gestern hat er gegen einen Djokovic verloren, der nochmal die Muskeln spielen lassen hat.
Ja. Und also das muss man dem Novak ja auch einfach lassen, ne? Also, weil klar, dass er den Zverev besiegt, ist das eine, aber du hast es ja gerade eben schon angesprochen, dass er halt mit 38 nicht mehr vielleicht der Beste der Welt ist, aber immer noch mit diesem jungen Gemüse mithalten kann und das junge Gemüse halt auch immer noch regelmäßig bezwingt, das sucht seinesgleichen. Also da muss man wirklich einfach den Hut vorziehen und kann man nur sich vor verneigen. Gut, dann noch ein letzter Abstecher in Richtung der Formel 1, weil die sind ja wieder gefahren jetzt letztes Wochenende in Barcelona und müssen gar nicht viel über das Rennen sprechen, auch wenn das sehr, sehr spektakulär und sehr, sehr spannend war. Aber hast du von Maxes Aufreger mitbekommen?
Habe ich, der regt sich jetzt in letzter Zeit häufig auf, ne? Das passiert relativ schon. Häufig.
Da ist ein gewisses Frustpotenzial vorhanden.
Du hattest, by the way, recht. Also Sinner spielt gegen Djokovic im Halbfinale.
Okay.
Ja, okay. Jetzt Formel 1 kannst du machen.
Oscar Piastri und Lando Norris gewinnen das Rennen. McLaren wieder auf 1 und 2. Bestätigt meinen Take, dass Lando Norris niemals Weltmeister werden will. Eine ganz, ganz lange Zeit schwimmt da oben mit ein gewisser Herr Max Verstappen, der noch gehofft hat, dass ein Safety Car rauskommen könnte und er sich so noch die Pole sneaken kann. Ja, Das kam nicht. Er war ein bisschen frustriert, auch mit seiner Box und mit dem, wie George Russell gefahren ist. Und was macht er? Er ballert in George Russell rein. Also wirklich einfach geradeaus, nicht in die Kurve rein und fast schon so ein bisschen auf F1 Open Lobby Niveau, dass er da mal eben seitlich in ihn reinkracht. Nicht so schlimm, dass er das Auto abstellen musste, aber zumindest mal so schlimm, dass er eine saftige Strafe dabei davon getragen hat. Und vor allem jetzt seinen, ich glaube, 11. Strafpunkt bekommen hat. Und das ist so ein Strafenkatalog wie in Flensburg. So, wenn du da dann deine 12 Punkte hast, dann gibt es ein Rennenfahrverbot. So, das heißt, er muss sich jetzt mal zwei Rennen zusammenreißen, weil in Österreich oder nach Österreich wird der, glaube ich, wieder zurückgesetzt oder verliert er zumindest einen Punkt, irgendwie sowas in die Richtung. Aber das war schon wirklich wild. Verstappen hat sich danach auch dafür entschuldigt, hat gesagt, ja, war nicht die feine englische Art, das darf mir nicht passieren, aber die Emotionen kochen hoch. Und jetzt entbrennt natürlich wieder die heiße Debatte darüber, ob Max Verstappen tragbar für die Formel 1 ist oder nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, also ja, ich bin sowieso ein Max Verstappen-Fan, aber ich find's geil. Also
er hält sie am Leben, geil. Mein Lieber. Er hält die Formel 1 am Leben. Solche Typen halten den Sport am Leben, brauchst du doch. Ist das schön. Also deswegen, genau darüber wird ja auch berichtet, dass der sich. Und auf der anderen Seite, sage ich dir auch ehrlich, ist ja ein. Also es ist ein Zeichen, dass er unter Druck ist. Es ist ein Zeichen, dass er merkt, okay, da ist auf der Rennstrecke jemand, der wird mir wirklich gefährlich. Und dann ist es ja geil. Ich liebe das. Lass die sich doch gerne auch neben der Strecke so ein bisschen bekeilen. Und natürlich, dass er dann hier einmal den Kollegen Russell abräumt, das muss nicht sein, aber ist jetzt nichts passiert. Der hat ihm jetzt nicht irgendwie wehgetan. Und also, mehr davon. Das gehört dazu. Man gerade bei der Formel 1, wo du halt immer mal so ein bisschen mit Ellenbogen draußen hantierst, gehört dazu. Und lass Verstappen, bitte Verstappen bleiben.
Ja, genau so ist es. Und lass den Hulk auch gerne den Hulk bleiben, weil dieser Mann, glaube ich, von Platz 16 gestartet ist und sich auf 5 vorfährt.
Macher. Also Nico Hülkenberg, so Macher.
So eine massive Leistung, die einen natürlich wieder träumen lässt, was wäre, wenn Nico Hülkenberg dann tatsächlich auch mal in einem vernünftigen Auto sitzen würde. Und da schwebt ja gerade so ein bisschen drüber, ob er das nicht nächstes Jahr mit Audi dann auch tut, weil es kommt ja das 11. Team dazu und Audi geht bei Sauber rein, Cadillac kommt als neuer Ausrüster dazu und ich freue mich sehr darauf, wenn der Hulk dann tatsächlich ein konkurrenzfähiges Auto bekommen sollte. Das ist natürlich einfach noch nicht abzusehen, wo es dann für den Nico hingehen könnte. Aber ich freue mich da sehr drauf. Aber die aktuelle Saison macht halt auch gerade schon wieder richtig Spaß. Oscar Piastri an der Spitze, Norris dahinter und Max Verstappen aktuell auf 3. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Also ich glaube, da kommt echt noch eine ganze Menge auf uns zu. Und das gibt ein richtig geiles, eine richtig geile zweite Saisonhälfte. Also erstmal bringen wir die erste zu Ende. Aber dann dürfen wir uns alle drauf freuen, wenn dann am Ende wieder in Abu Dhabi gefahren wird und diesmal nicht Toto Wolff, sondern diesmal Zac Brown schreit: No, 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 Mikey, this is so not right.
Gucken wir mal, haben wir noch ein bisschen Zeit. Gut, ich muss zum Physio, Bengt. Dann lass uns einmal den Bogen spannen.
Machen wir so. Viel Spaß dir beim Physio, viel Spaß dir heute Abend im Stadion und euch viel Spaß bei der Nations League am Sonntag. Gucken wir bestimmt. Von daher, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.